Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Na dann, willkommen zu Zukunftsorte, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die Innovationen in Berlin gestalten. Heute nehmen wir euch mit an den Zukunftsort Berlin Buch, den Campus für Biotech, MedTech und Gesundheit.
Ja, und heute ist als Gast mit uns im Studio der Dr. Slim Chia, CEO und Gründer von Prozion, ein Startup, was an einem echten Durchbruch im medizinischen Sektor arbeitet. Und was genau das ist, das werden wir gleich hören.
Genau, ihr habt mit Prozion eine Wirkstoffplattform entwickelt, die bislang unbehandelbar geltende Krankheitsmechanismen gezielt beeinflussen kann. Das ist ein total spannendes Thema. Wirst du uns gleich hoffentlich noch mal ein bisschen erklärbarer machen.
Genau, und wir sprechen auch so ein bisschen über den Standort Berlin-Bruch, einen Standort, den ihr gewählt habt, ne, und auch die Verbindung mit Köln, eurem Heimatstandort, und wie ihr es geschafft habt, aus der Forschung heraus ein Produkt an den Markt zu bringen.
Genau, aber fangen wir mal mit dem an, was ihr entwickelt habt. Kannst du ganz kurz so Laien oder Menschen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, erklären, wie Prozion funktioniert, was das Besondere an eurer Technologie ist, was ihr macht?
Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Wie man unsere Technologie beschreiben kann, ist immer ein bisschen komplexer. Deswegen fangen wir oft mit einem starken Claim an. Und das ist, dass wir einen Weg gefunden haben, die am meisten verbreitete Kommunikation zwischen Proteinen im Körper im Krankheitszustand modulieren zu können, also blockieren auch zu können. Was das konkret bedeutet, ist es so, dass wenn man einen Wirkstoff einnimmt, ein Drug auf Englisch, dann ist man in der Lage, eine Kommunikation zwischen Proteinen zu hemmen, die normalerweise zu Krankheit führt oder mit der Krankheit zusammenhängt. Nun gibt es viele, viele Kommunikationsarten, die sehr schwierig sind zu druggen, also mit einem Wirkstoff zu behandeln. Und die beschreibt man als undruggable. Und wir haben uns eben auf eine besonders oft vorkommende, man könnte auch sagen, die am meisten vorkommende Art der Kommunikation zwischen Proteinen konzentriert, die als undruggable gilt. Und genau dafür kann man unsere Technologie verwenden. Wir sind in der Lage, diese Kommunikation zwischen Proteinen zu unterbrechen und eben da eben die Krankheit letztendlich damit zu behandeln.
Okay, und wie unterbrecht ihr die? Kannst du das auch noch einfach erklären?
Sehr gerne. Also die Kommunikation läuft über, man kann sich das so vorstellen, Erkennungsmerkmale, molekulare Erkennungsmerkmale, so ein bisschen wie bei Legos, wenn eben die Noppen ineinander reinpassen. Und das will man ja eben verhindern, dass diese Proteine miteinander kommunizieren und dass die Noppen ineinander passen. Und wir haben eben mit unserer Wirkstoff-Design-Plattform Lego-Bausteine, die sich dazwischen klemmen können und die beiden Partnern kombiniert zu werden, stoppen können, blockieren können.
Mit Lego kann ich was anfangen, kann ich mir jetzt super vorstellen. Und was sind so Krankheitsbilder oder Krankheiten, die ihr damit behandelbar macht?
Also dieses Prinzip wird in sehr vielen Indikationen verwendet. Es gibt Proteinkommunikationen, die mit Krebs zusammenhängen, die diese Art der Kommunikation verwenden, aber auch im Bereich CNS, also Central Nervous System, also im Sinne von Alzheimer zum Beispiel, Demenz, aber auch Cardiovascular Diseases, also kardiovaskuläre Krankheiten. Das ist ein Business mit sehr viel Anglizismen, deswegen müssen wir das entschuldigen, dass ich dann immer wieder ins Englische verfalle. Aber auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Auch die benutzen diese Art der Interaktion, der Kommunikation, um eben die Krankheit auszulösen. Genau die können wir mit unserer Technologie angehen und bekämpfen.
Und wie weit seid ihr da? Also wo steht ihr da gerade? So ein bisschen den Forschungsentwicklungszyklus nochmal betrachtend. Also ist das schon einsetzbar? Können wir das, weiß ich nicht, in 3 Jahren alle Krankheiten ausmerzen?
Also in unserem Business spricht man oft von der Präklinik und der klinischen Entwicklung. Wir sind ganz klein in der Präklinik aktuell noch. Das heißt, wir konnten schon präklinisch zeigen, dass es funktioniert. Eine sogenannte Validierungsstudie abgeschlossen, auch vor kurzem publiziert in PNAS. Und die Vision, die wir aktuell haben, ist eben diesen Ansatz zu verwenden, den wir jetzt validieren konnten und auf eine breitere Pipeline an Projekten eben anzuwenden. Und die sind alle natürlich präklinisch dann noch.
Aber spannend. Also in 10 Jahren Haben wir es geschafft und können
die? Schon früher, dass wir deutlich früher, dass wir natürlich es zum Menschen schaffen. Aber das hängt natürlich immer von der Indikation ab. Krebs ist zum Beispiel ein Bereich, in dem wir schon sehr viel zeigen konnten, sehr viel auch von früheren Projekten nutzen könnten. Bereiche wie Alzheimer sind natürlich ein deutlich härteres Pflaster. Auch da kann man unsere Technologie verwenden, aber darauf haben wir uns aktuell noch nicht spezialisiert.
Es klingt für mich als Laie wie eine totale Rocket Science. Also ich habe es jetzt besser verstanden, was ihr macht. Aber wenn es ins Detail geht, ne, muss ich sagen, also es wäre jetzt eine Idee gewesen, die wäre mir nicht unter der Dusche gekommen. Ja? Das heißt, die hat wahrscheinlich irgendwie eine Vorgeschichte. Ne? Du bist auch promovierter Chemiker. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es überhaupt dazu? Und was war die Motivation, dann auch ein Unternehmen daraus zu machen, aus dieser Idee?
Ja, das ist eine Frage, die wir oft bekommen. Wie kommt es, dass wir das geschafft haben? Mhm. Ich glaube, das kann man zurückführen auf ein Problem. Ganz klar, dass es diese Undruggables gibt, diese Proteine, die keiner angehen kann, die aber ganz klar einen Bezug zur Krankheit haben. Und eben verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit dem Thema befasst haben und dass die zusammenarbeiten. Ich sage immer gerne, dass es da, wo die Wissenschaft am stärksten ist, ist, wenn die verschiedensten und unterschiedlichsten Disziplinen sich gemeinsam einem gleichen Problem antun und versuchen zu lösen. Und das ist in diesem Fall, waren es natürlich Proteinbiologen, die den Bezug zur Krankheit sehen. Dann muss man natürlich Protein-Designer und auch spezialisierte Biologen haben, die sich die Art-Interaktion anschauen, wie diese Lego-Bausteine miteinander reinpassen. Und dann letztendlich braucht man auch den Chemiker, der den Wirkstoff designt und herstellen kann, der dann schaut, wie man so etwas überhaupt aus mit den gängigen Tools der Chemie bauen kann.
Ja, das heißt, es ging nur in intertransdisziplinärer Teamarbeit. Wo ist das Ganze passiert? Hier in Berlin, an der Uni Köln? Also wo ist sozusagen eure wissenschaftliche Wurzel?
Also wir bauen auf einem mehr als einem Jahrzehnt akademischer Kooperation zwischen beiden Standorten Köln und Berlin.
Aha.
Das erklärt auch natürlich jetzt die Prädisposition des Unternehmens. Genau, es war immer ein Mix aus biologischer Expertise, eine Arbeitsgruppe, die Arbeitsgruppe Kühne am FMP in Berlin-Buch, zusammen mit der Arbeitsgruppe Schmalz an der Universität zu Köln im Department für Chemie und auch ab und zu mal mit dem Einbringen weiterer Experten, Hartmut Oschkinat. Und das hat natürlich enorm unserem Projekt Gas gegeben und die Daten schnell nach vorne gebracht.
Ja, wenn ich so hört, du bist total begeistert auch, ne? Deswegen ist eigentlich die nächste Frage fast Quatsch. Ne? Ich hätte dich jetzt gefragt, was motiviert dich jeden Tag? Ich sehe aber das Leuchten in deinen Augen. Ist schon so ein bisschen so, du die Idee hat dich gepackt und ich glaube auch so der Impact. Ne? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Mhm. Was fasziniert dich jeden Tag? Was motiviert dich auch immer wieder ins Labor zu gehen oder auch Risiken einzugehen als Unternehmer?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich dafür ein bisschen zurückgehen auf meine Studiumszeit. Als Chemiker habe ich natürlich in viele verschiedenste Bereiche gearbeitet. Und während des Masterstudiums habe ich eine gewisse Zeit bei Bayer verbracht. Mhm. Und da habe ich wirklich enormes, ja, fast eine Passion oder eine Leidenschaft für die Wirkstoffentwicklung entwickelt.
Okay. Ja.
Und als ich mich dann darum gekümmert habe, eine Doktorarbeit zu finden, ein Thema, bin ich genau auf diese Kooperation zwischen Köln und Berlin gelandet.
Ja.
Und ich dachte mir, das ist für mich gemacht.
Ja.
Habe auch genau in dem Bereich dann auch promoviert, die Technologie mit aufgebaut, aus dem Labor heraus, hinterm Abzug, wie man so schön sagt, als Chemiker, als Koch. Mhm. Und leider schaffe ich es mittlerweile nicht mehr so oft ins Labor. Aber genau, während des Postdocs, als die Daten immer interessanter waren, als wir bemerkt haben, dass auch Interesse von unter anderem Pharmaunternehmen auf unser Projekt war, war das so der Klickmoment, wo ich mir dachte, ach, wir sind an etwas sehr, sehr Heißem dran. Mhm. Das muss irgendwie den Weg des Transfers mitgenommen werden und eben als eigenständiges Startup-Spin-off Unternehmen aufgebaut werden. Und dafür habe ich mich dann stark gemacht.
Ja, und ich glaube, du hast eine Mitgründerin, die sogar auch bei Bayer jahrelang war und dann entschieden hat, rauszugehen, ne? Aus dem vermeintlich sicheren Job da und in das Startup zu wechseln.
Nur um da genau zu sein, Ulla Late Co-Founderin eben bei Prosion, ist nicht direkt von Bayer zu uns gewechselt. Sie hat ja noch ein paar Stationen, eine, um genau zu sein, dazwischen. Mhm. Aber genau das ist es. Ich will jetzt ihr nicht Worte in den Mund legen, aber ich glaube, sie hat genau diesen Drive, diesen Entrepreneurial Mindset schnell entwickelt und total Lust gehabt, etwas Eigenes mit aufzubauen.
So, jetzt seid ihr im Buch, jedenfalls zum Teil. Ne? Also was gibt euch der Ort? Also was sind die Vorteile? Wie arbeitet ihr vor Ort? Habt ihr euer Labor da? Erzähl mal ein bisschen, was ihr im Buch macht.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja Labore an beiden Standorten, sowohl in Köln als auch in Berlin. Mhm. Und im Buch ist es schon ein idealer Ort, um eben Forschung, auch Spitzenforschung zu betreiben. Unter anderem, wenn ich jetzt mal aus der Arbeitgeber- und Unternehmersicht drauf schaue, zuerst mal Talente. Wir haben unheimlich starke Forschungsinstitute drumherum, das MDC, das FMP, wo wir so gesehen draus herkamen.
Ja.
Das heißt, es ist schon mal zum Rekrutieren sehr, sehr gut. Zudem kommt auch noch, dass eben an dem Campus selbst gute Partner wären und sind, wie zum Beispiel die EPO, bei der wir zum Beispiel Mausstudien durchführen können. Mhm. Das ist schon humaner dann, wenn man seine Proben über den Campus tragen kann und einem Kollegen fast in die Hand drücken kann, statt um den halben Planeten zu verschiffen. Und last but not least ist es schon der Austausch mit anderen Gründern, mit anderen Spin-offs, was enorm nach vorne bringt, weil let's face it, also wir arbeiten natürlich alle an was anderem, aber die Schwierigkeiten und die Themen, die eine Ausgründung, ein Startup begleiten, sind oft sehr ähnlich. Deutschland ist es oft Bürokratie, aber das ist genau das Thema, was man dann untereinander sehr gut besprechen kann.
Also Buch, exzellenter Forschungsstandort, du hast es FMP immer genannt. Ich will es nochmal kurz erklären. FMP ist ein Leibniz-Institut und es ist spezialisiert auf das Thema molekulare Pharmakologie. Habe ich das richtig im Hinterkopf? Mhm. Oder?
Absolut richtig, ja.
Madeleine, vielleicht kommen wir so ein bisschen mal zu den Hürden und Herausforderungen. Genau.
Du hast gerade, hast es schon ein bisschen angesprochen, ihr tauscht euch, das ist auch super, sich mit anderen Startups eben auch über die Hürden, die ein Biotech-Startup hat, eben hat, auszutauschen und ein bisschen die Lösungsansätze. Das wäre jetzt auch so eine Frage, was sind die größten Hürden bei euch auf eurem Weg? Ihr habt ja noch ein bisschen was, ihr seid Präklinik, ihr habt ein bisschen was noch vor euch. Was seht ihr da oder was wünscht ihr euch vielleicht auch, was vielleicht besser laufen müsste auch am Standort Deutschland?
Ja, also natürlich, ich sage es mal, von der Business-Seite ist ganz klar, der Weg von Präklinik in Klinik ist mit sehr vielen Hürden verbunden, aber genau das ist auch das, was uns auch Spaß macht, dass man eben nicht dann so gesehen einen gepflasterten Weg durchgeht, sondern dass man immer wieder durch Wände, es gibt einen Spruch im Deutschen, meine Muttersprache ist Französisch, deswegen müsst ihr den einen oder anderen Versprecher jetzt entschuldigen, aber ich glaube, man nennt das Wände reißen, wenn man eben sich immer wieder neue Wege schaffen muss. Das wäre mehr von der Science-Seite. Natürlich andere Hürden aktuell sind im Markt besonders groß. Der Biotech-Markt ist besonders am Leiden. Aber dennoch denke ich, werden gute Forschungen immer einen Weg finden, voranzukommen. Und letztendlich für unseren Forschungsstandort Deutschland können wir uns meines Erachtens vieles abschauen, auch von Kollegen auf der anderen Atlantikseite. Zum Beispiel jetzt, wenn man von dem Standort Boston und Cambridge spricht, da sieht man natürlich, dass man es da besonders gut schafft, Startups, große Unternehmen, Forschungseinrichtungen und auch Geldgeber enorm nah aneinander zu ziehen und eben fast einzusperren, dass irgendwie das gesamte Ökosystem davon profitiert. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen zu sehr, zersplittert.
Mhm. Ja.
Deswegen finde ich auch die Initiative Zukunftsorte Berlin so extrem spannend, weil man dadurch es schafft, ein Ökosystem zu schaffen, was alle vorantreibt und voranbringt.
Ja.
Also Finanzierung immer noch ein größeres Problem eben für Biotech-Startups und wir müssten am besten alle Investoren einmal im Buch zusammenbringen und einsperren, nicht raus. Ich würde noch ganz kurz eine persönliche Frage anschließen. Du hast ja vorhin tatsächlich im Vorgespräch erzählt, du bist Papa von zwei Kindern. Und auch das ist wahrscheinlich eine ganz schöne Herausforderung, das mit Gründen und mit deinem Job und mit dem Wachstum auch dieses Startups zu vereinen.
Bestimmt. Ich kann es nur schwierig selbst beschreiben, weil ich natürlich nur das Gründen mit Papa sein verbinde. Ich hatte meine erste Tochter so gesehen ein paar Wochen, ein paar Wochen nach der offiziellen Gründung des Unternehmens. Von daher kenne ich es nur als Papa gegründet zu haben. Natürlich sind da Hürden im Bereich Organisation, das kommt natürlich mit dazu, aber ich möchte auch trotzdem unterstreichen, was es für eine Stärkung ist. Der Job des Gründers, des CEOs ist natürlich kein einfacher, aber dass man nach Hause kommt und mal ganz kurz über die Paw Patrol sich unterhält oder eben einfach nur im Kinderzimmer verschwindet und mit den Mädels spielt, relativiert man auch sehr schnell und denkt sich, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm und
Also ich bin ja auch Papa, ich darf kurz da einlenken. Wenn du Kinder hast, du bist ja sofort gedanklich weg von der Arbeit, musst du auch sein. Ne? Das, was du meinst wahrscheinlich. Also du schaffst es ganz schnell abzuschalten. Ne?
Das muss man. Ja, genau so ist es. Und man muss ja auch präsent sein, am meisten bei Kleinkindern. Ich habe auch das unglaubliche Glück, dass ich eine super unterstützende Partnerin habe, die auch, muss man einfach sagen, den Gründerstress ja mitnehmen muss irgendwo. Und von daher, es wäre schon Nörgeln auf hohem Niveau, wenn ich sagen würde, dass Papa sein und Gründen eine extra Hürde für mich ist. Nee, ist schon deutlich mehr eine Stärkung sogar.
Ich glaube, die eine Frage, die ich dir noch stellen würde, brauche ich gar nicht stellen, weil man merkt so die Motivation, den Elan, die Leidenschaft bei dir. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt wird die Hürde, ist ganz schön viel jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt weitermachen sollte?
Ich meine, es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass jeder Tag Zuckerschlecken ist, aber das ist halt das Ding, wenn man an die eigene Sache glaubt und nach vorne pusht, dann ist trotzdem Motivation am nächsten Tag da, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Man sieht ja dieses wunderbare Team auch und die Forschung, die vorankommt. Ja, man muss diese Ängste auch dann bekämpfen. Natürlich existieren sie und das wäre jetzt gelogen zu sagen, what doesn't kill you makes you stronger. Aber ja, man lernt halt damit voranzukommen und diese Gedanken irgendwie in Schach zu halten.
Ich darf kurz einhaken, du hast das Team angesprochen, aber hast auch eingangs gesagt, ihr habt ja im Prinzip zwei Standorte. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr im Team zusammenarbeitet? Habt ihr dann Teil des Teams in Köln, Teil des Teams in Berlin? Wie arbeitet man da zusammen?
Es kommt fast nochmal zurück zur Frage der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und des Zusammenfindens. Ja. Wir sind zwischen zwei Standorten aufgeteilt, das ist richtig, mit aber klaren Disziplinen, die dort eine Rolle spielen. Hier in Berlin ist es zum Beispiel die molekulare Biologie, die Biochemie, die in silico Drug Design, das heißt computerunterstützte Wirkstoffentwicklung, während in Köln vielmehr das Headquarters ist und die Chemie, die so gesehen die Synthese selbst. Mhm. Und das heißt, das Zusammenspiel funktioniert sehr gut, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt die Labore sich nimmt, auf einer Seite Wirkstoffe entwickelt werden oder zunächst einmal eine Idee aus Berlin kommt. Diese Struktur sieht sehr gut aus in Silico. Die müssen wir mal herstellen. Die Information kommt in Köln an. Mhm. Man arbeitet an der Synthese, wie man sagt, stellt diesen Wirkstoff her und dann wird es halt eben verschickt nach Berlin. Das heißt, das Zusammenspiel funktioniert sehr gut und man unterstützt sich mit neuesten Methoden, die wir alle aus Covid-Zeiten dann dazugelernt haben. Mhm. Das ständige Klingeln des Microsoft Teams Accounts und die ganzen Kanäle, die damit unterstützen.
Du hast gerade schon was Spannendes gesagt, also da würde ich auch nochmal gerne drauf eingehen. Also eine Verbindung, die guckt ihr euch an und dann schaut ihr, ob die funktionieren kann. Arbeitet ihr da auch schon mit KI-Technologien oder ähnlichen Themen zusammen? Ihr seid ja hier auch einem großen KI-Standort in Berlin.
Absolut, definitiv. Also natürlich die computergestützte Wirkstoffentwicklung basiert schon seit Jahren, by the way. Da ist die Biotech-Szene schon tatsächlich sehr seit längerem an dem Thema dran. Mit künstlicher Intelligenz, wo wir eben unter anderem, ihr könnt euch bestimmt an dieses Prinzip der Lego-Bausteine erinnern. Und wenn man dann eben einen Wirkstoff entwickelt, der drauf passt,
das verbinde ich jetzt immer mit euch.
Dann kann man eben mit KI gestützt eben sehr gut schauen, wie man diese Noppen, diese Lego-Noppen mit einem Wirkstoff eben abdecken könnte und schauen könnte, ah, da könnte noch was da reinpassen, und eben die KI befragen auch, was da für andere Dekorationen da helfen könnten, noch eine stärkere Bindung an diese Fläche eben hinzukriegen. Unter anderem ist in diesem Bereich sehr viel KI enthalten bei uns. Mhm. Also die KI macht jetzt nicht die gesamte Arbeit, sondern die KI unterstützt den Wissenschaftler, seine Arbeit noch besser zu machen.
Also den Auswahlprozess, ne,
um zum Beispiel,
dann zu gucken, mit welcher Verbindung ihr weiterarbeitet. Ja, genau.
Jetzt ist es nicht so ganz einfach, ne, aus dem Labor irgendwann an den Markt zu gehen. Ne. Kannst du noch mal ein bisschen skizzieren? Klar, du hast gesagt, präklinische Phase, ne, so irgendwann klinische Phase. Aber wie geht's dann weiter? Ne? Ihr habt ja dann am Ende auch irgendwo ein Produkt, was ihr dann verkaufen wollt. Wer sind eure Kunden? Welche Rolle spielen vielleicht auch die Krankenkassen? So, lass uns mal ein bisschen darüber auch sprechen. Mhm. Welche Hürden da noch? Wir haben zwar über die Hürden gesprochen, aber jetzt so in Richtung, wenn das Produkt am Markt gehen soll, noch auf euch zukommen.
Wenn man sich Präzedenzfälle anschaut in einem ähnlichen Space, dann es ist selten, dass das Unternehmen, was eben die Präklinik nach vorne schiebt oder nach vorne pusht, diejenige auch ist, die den Wirkstoff auf den Markt bringt. Es sei denn, man ist ein größeres Pharmaunternehmen. Oft ist es so, dass bei Biotech-Unternehmen eben der Moment des sogenannten Human Proof of Concept, also wenn die ersten Daten am Patienten kommen und dass diese positiv sind, dass da schon ein starkes Interesse eben aus der Pharmabranche kommt, manchmal auch früher. Mhm. Und das sind dann auch letztendlich unsere Kunden. Und also wenn wir jetzt unsere Business-Strategie sich anschaut, dann ist natürlich die Plattformtechnologie im Fokus, die es erlaubt, Wirkstoffkandidaten zu entwickeln. Und für jedes Projekt, was wir dann eben betreiben, für eine bestimmte Indikation, wäre auch ein potenzieller Pharma-Partner, der dann das dann zu einem gewissen Zeitpunkt kaufen könnte.
Okay, das heißt Pharma, also die großen Pharmaunternehmen, Bayer haben wir genannt, ne? Das wären dann auch nachher potenzielle Kunden von
Absolut.
Euch.
Absolut. Ja.
Und welche Rolle spielen da am Ende die Krankenkassen noch in dem Spiel?
Also für uns nicht so viele.
Nicht direkt, ne?
Genau, weil wir eben nicht, Stand jetzt, so gesehen die Vermarktung des Wirkstoffs danach auch mit begleiten. Das ist dann ein seltener Fall, es sei denn, also es gibt natürlich Beispiele, wo das schon funktioniert hat, zum Beispiel bei BioNTech sind sie natürlich auch nach den klinischen Studien trotzdem am Thema dran geblieben und haben es ja selbst in einer Kooperation auf den Markt gebracht, aber das sind schon Einzelfälle.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre dir besonders wichtig in den nächsten Jahren? Also was ist so das Top-Thema? Wenn ich jetzt die Fee bin, was wünschst du dir?
Also dann müsste ich halt natürlich an den Themen erstmal nachdenken, die mich abends wach halten. Vielleicht erstmal für den Standort wäre natürlich das Thema Nahverkehr für Buch sehr wichtig, dass man da es schafft, dem Team auch einen einfacheren Weg zur Arbeit letztendlich zu schaffen. Natürlich ist das Thema Fundraising bei uns besonders wichtig aktuell. Wir sind mitten in einer Finanzierungsrunde, haben auch schon den Lead-Investor da, haben auch schon als EIC gefördertes Unternehmen, also das EIC ist der kompetitivste und größte Grant, also Fördermittel ganz Europas. Die hängen mit der Europäischen Kommission zusammen und die werden auch in dieser Runde mit investieren. Und da bräuchten wir noch die letzten Investoren, um die Finanzierungsrunde abzuschließen. Das wäre schon mal ein Wunsch an die Fee. Und last but not least natürlich, dass unsere Daten weiterhin so positiv sind, dass wir unsere Themen weiter nach vorne pushen können, unsere Projekte dazu führen, dass sie auch wirklich einen Benefit für den Patienten in ihrer Lebensqualität und natürlich auch in ihrer Langlebigkeit bewirken.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ihr Investoren hier in Deutschland, in Europa findet? Oder seid ihr quasi mit einem Bein schon in den USA, wie das häufig ist bei Biotech, wenn es um größere Runden geht?
Also wir sind da eigentlich geografisch agnostisch, solange der Investor wirklich einen Benefit für die Company mitbringt. Das heißt, klare Expertise in einem Bereich, die wir dann auch brauchen. Und das können US-Investoren sein, wie auch Dachregion-Investoren. Tatsächlich ist der Lead-Investor dieser Runde ein österreichischer. Ja, also da setzen wir uns keine extra Hürden, eine geografische Rahmen zu setzen und zu sagen, nur aus Europa müssten sie kommen.
Das macht er ja schon mit eurem Team nicht, mit den zwei Standorten. Vielleicht da nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt immer vier, ne? Sagst du mal vier wir. Wir haben schon gehört, du, eine Mitgründerin oder Co-Geschäftsführerin und viele Disziplinen. Wie viel seid ihr denn gerade? Also wie groß ist euer Team? Und vielleicht auch, was sind so die nächsten Schritte, so ganz konkret, die du dir wünschst und die jetzt auf eurem Weg so die nächsten Ankerpunkte sind?
Wir sind 10 Prosioniere, so wie wir uns nennen. Und verschiedenste Disziplinen, verschiedenste Sprachen, Herkünfte. Das heißt, wir sind ein wirklich bunter Mix. Das bringt uns auch enorm nach vorne und das merkt man auch, dass die Arbeitskultur dadurch umso schöner ist. Mhm. Und was als nächstes natürlich bei uns ansteht, ist die große Execution, das englische Wort, aber dass wir quasi jetzt mit der Finanzierungsrunde total unsere Plattform ausbauen können in verschiedenste Richtungen. Mhm. Wir haben extrem spannende neue Projekte, die wir starten möchten.
Kannst du da schon was verraten?
Ich weiß nicht, ob das Team es möchte, dass ich jetzt schon anfange. Aber wir haben aktuell viel im Krebsbereich gemacht und jetzt würden wir tatsächlich auch in einem anderen Bereich mit diesem neuen Projekt starten. Wir haben auch das Thema Partnering, also Kooperation mit externen Unternehmen, enorm im Fokus. Da möchten wir auch gerne diese externe Validierung der Technologie hinkriegen. Und das sind alles Sachen, die uns extrem motivieren und worauf wir sehr, sehr viel Lust haben in den nächsten Wochen und Monaten.
Also man merkt, ihr seid ja ein typisches Startup sozusagen aus einem Zukunftsort, ne? Know-how, patentbasiert. Du hast auch gesagt, das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist wichtig. Partnerunternehmen, ne, hast du genannt. Findet ihr die auch am Standort oder wo sitzen die? Weltweit verteilt oder mit wem arbeitet ihr zusammen? Du musst jetzt keine Unternehmen nennen, aber sind es eher auch dann wieder die großen Pharmaunternehmen oder auch andere kleine mittelständische Unternehmen?
Also wir arbeiten natürlich viel mit sogenannten CROs, Contract Research Organizations, oder auf Deutsch ich habe ein Auftragsforschungsunternehmen. So. Mhm. Das heißt, die unterstützen uns bei Themen der Herstellung der Wirkstoffe, wenn es in großen Mengen sein muss, oder eben sogenannten In-vivo-Studien, wo wir eben Wirkstoffkandidaten, die bereits sehr, sehr vielversprechende Daten in vitro gezeigt haben, nun auch in kleinere Tiere, zum Beispiel an der Maus, testen. Das sind so die alltäglichen Partner, die wir haben. Und dann ist das große Partnering-Thema eher mit größeren Unternehmen auch gemeint. Das heißt, dass man gemeinsam ein Wirkstoffentwicklungsprojekt angeht. Und das können dann auch tatsächlich die, ich sage es mal, alle großen Pharmaunternehmen der Welt sein, aber auch mittlere Biopharmaceutical Companies sein. Auch da möchten wir uns ungern Restrictions setzen und sind da offen für jeder, der uns helfen würde, unsere Wirkstoffe nach vorne zu bringen und zum Patienten zu bringen.
Jetzt hast du mich total gespannt gemacht. Ne? Natürlich zum einen interessiert mich dann, was aus der präklinischen Phase wird, ne? Wie es dann weitergeht. Und zum anderen interessieren mich natürlich auch so die weiteren Anwendungsfelder, zu denen du noch nicht so ganz viel sagen möchtest oder durftest vielleicht auch. Und trotzdem nochmal die Frage, also wenn man wie ich jetzt interessiert bin, ne, zu verfolgen, wie geht's jetzt weiter mit Prosion? Wo finde ich euch? Kann man euch mal besuchen im Buch? Tag der offenen Tür, macht ihr sowas?
Also die meisten folgen uns eher auf LinkedIn, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, genau. Ja. Tag der offenen Türen oder Tag der Wissenschaft, so wie es gerade irgendwie die Arbeit es erlaubt, würden wir natürlich immer gerne mitnehmen. Ist nicht immer einfach. Genau. Bitte kommt nicht am Laborfenster klopfen, das wäre schwierig.
Okay.
Spaß beiseite. Also natürlich findet man unsere News auch bei LinkedIn. Von unserem Kanal versuchen wir recht aktiv zu bleiben. Das wird wahrscheinlich auch die beste Quelle sein, gemeinsam mit unserer Webseite.
Ja, kleiner Spoiler. Also wir haben auch mal einen kleinen Film mit euch gedreht. Mhm. Ne? Also da kann man ein bisschen euch in der Live-Umgebung sehen. Den haben wir in Berlin ein Buch gedreht. Den findet ihr auch bei YouTube. Und wenn du jetzt noch deine Webseite nennst, dann findet man euch noch leichter, glaube ich.
Das ist super einfach. Das ist Procyon, der Name unserer Company, .eu oder .io. Beide Endungen funktionieren. EU, weil wir damals ja eben frisch die Unterstützung der Europäischen Kommission bekommen haben. Procyon.eu.
Cool. Also von meiner Seite aus schon mal vielen Dank für deine Offenheit, ne, und auch dafür, dass du ein komplexes Thema hier für mich verständlich erklärt hast.
Ich danke dir auch. Ich werde bei der nächsten langen Nacht der Wissenschaften ans Laborfenster kommen und klopfen, wenn ich wieder mal im Buch bin, weil ihr habt da immer ein super Programm, auch für die Kleinen.
Du sollst nicht immer das Gegenteil machen von dem, was er sagt.
Ach so, das war jetzt eine Einladung, dachte ich. Und genau, danke für das Gespräch, war total spannend. Vielleicht einfach dann in Zukunft zur nächsten Podcast-Folge dann nochmal ein Wiedersehen, wo wir dann hören, wie es weiterging und wie es dann bei euch geklappt hat mit der nächsten Stufe.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank auch für die Einladung.
Und alle Infos zu euch, hast du ja schon gesagt, wo man euch findet, findet man aber auch noch, und auch zum Campus Buch, findet man aber auch noch in den Shownotes zum Podcast. Also da auch nochmal an alle Hörer die herzliche Einladung, sich das anzusehen. Und dann bis zur nächsten Folge. Danke
vielen
dir.
Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für den Austausch.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.